Mit Wirkung. Der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Mit Wirkung, dem Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Mein Name ist Marina Pfeiffer und ich werde Sie als eine von drei Hosts, namentlich Elena Rinas, Rebecca Bück und Marina Pfeiffer, durch diesen Podcast führen. Auch diese Folge ist wieder ein Projekt der Thüringer Staatskanzlei und dem Campus Radio Jena als technischen Dienstleister. In dieser Folge ging es wieder nach Berlin in den Bundesrat. Rebecca und ich haben uns das Gebäude in der Leipziger Straße genauer angesehen und haben sogar die Bundesratssitzung vom 10. Juni 2022 live mitverfolgt. Zuletzt waren wir sogar bei einer Vernissage dabei. Begleitet wurden wir den Tag über von der Leiterin des Besucherdienstes des Bundesrates, Antje Lorenz. Hier stellen Sie Ihnen kurz vor.
Frau Lorenz, Sie sind ja die Leiterin des Besucherdienstes im Bundesrat. Wofür genau sind Sie zuständig? Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, das ist ganz viel, was in unserem Bereich gefällt, in dem Besucherdienst. Im Prinzip, jeder, der das Haus besichtigen möchte, wendet sich an den Besucherdienst. Das sind Gruppen, das sind Einzelpersonen, das sind Gäste, die zu Plenarsitzungen kommen möchten. Es geht dann weiter mit der Einteilung der Gruppen, dass sie betreut werden von entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es geht darum, Ablaufpläne zu schreiben, Räume zu organisieren, die Führung selber zu machen, neue Themenführung zu erarbeiten, Sonderprojekte für Jugendliche zu machen. Also das sind so viele Aufgaben, die ja einfach sehr abwechslungsreich sind, die großen Spaß machen. Und das Wichtigste für uns ist immer unser Credo, wir sind da zu ermöglichen und nicht zu verhindern.
Passen Sie die Führungen, von denen Sie gesprochen haben, dann auch immer jeweils an diese Zielgruppe an?
Ja, wir haben ganz spezielle Programme. Wir leisten uns wirklich den Luxus, dass wir versuchen, jede Gruppe individuell zu betreuen. Wir sind froh über Informationen, die wir im Vorfeld über die Gruppe haben. Wo kommen die her? Wie ist die altersmäßige Zusammensetzung? Wo sind vielleicht Interessenschwerpunkte, sodass derjenige, der für die Führung eingeteilt wird, dort auch darauf eingehen kann? Wir möchten keine 0815 Vorträge halten, sondern wir möchten, dass die Gäste rausgehen mit einem Mehrwert, mit einem guten Gefühl, dass sie sich freuen, etwas Neues kennengelernt zu haben. Und für Schülerinnen und Schüler haben wir Sonderprojekte, mit denen spielen wir immer eine Bundesratssitzung. Innerhalb von 90 Minuten, das ist eine sehr straffe Sache, machen wir nicht nur eine Hausführung, sondern die Schüler gehen in einen Raum, der dem Plenarsaal nachgestellt ist, und sie spielen dann einen Teil der Bundesratssitzung nach.
Toll, klingt nach sehr viel Arbeit und Organisation, aber ich denke mal, für die Schülerinnen und Schüler ist es sehr spannend, da auch mal teilnehmen zu können.
Auf jeden Fall. Sie behalten viel mehr, und wer hier im Bundesrat mal Bundesratspräsident gespielt hat, ich glaube, der vergisst das so schnell nicht. Und da machen wir uns nichts vor, das Thema Bundesrat ist sehr spröde. Es ist für Jugendliche, die ja eine ganz andere Gedankenwelt haben, mit 14, 15, 16, da ja, beschäftigen sich jetzt nicht mit zustimmungsbedürftigen Gesetzen oder wer ist im Bundesrat, und die dann wirklich dort abzuholen, wo sie sind, und zu interessieren, zu begeistern, das ist der hohe Anspruch, den wir haben, dem wir aber, glaube ich, in vielen Fällen wirklich gerecht werden.
Richtig toll. Jetzt zu Ihnen persönlich. Wie genau sind Sie eigentlich Leiterin des Besucherdienstes im Bundesrat geworden?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Wenn ich immer gefragt werde, was machen Sie beruflich, dann zögere ich immer und überlege, mache ich jetzt die Kurzform oder die Langform, weil das ist ja schon ein Job, den es so eigentlich nicht nochmal gibt. Und bei mir war es ein großer Zufall, eine gute Fügung, die dazu kam, dass ich hier gelandet bin. Ich habe beim Patent- und Markenamt gearbeitet vorher und in der Patentbibliothek. Und hatte irgendwie das Gefühl, mit Mitte 30, ich möchte mal was anderes machen. Und 2001 gab es dann eine ganz normale Zeitungsanzeige. Damals wurden ja Jobs noch in Zeitungen inseriert, ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Und ich saß beim Samstagsfrühstück, habe diese Anzeige gelesen, habe gedacht, da bewirbst du dich jetzt. Habe diese Bewerbung abgeschickt, bekam auch prompt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Habe mich dann erstmal noch ein bisschen informiert, hatte ja mitbekommen, der Bundesrat war gerade frisch nach Berlin gezogen, und habe ein bisschen recherchiert, mich ein bisschen kundig gemacht, bin dann zum Vorstellungsgespräch gegangen, was sehr, sehr angenehm verlief, wo irgendwie auch gleich ein Draht zu der Kommission war. Es war irgendwie gar nicht so aufregend, gar nicht so schlimm. Und der einzige Haken war damals, dass als Fremdsprachen Englisch und Französisch gefordert wurde. Ich konnte nur Englisch und Russisch bieten und habe dann erklärt, warum ich das für wichtig finde. Naja, irgendwie war es anscheinend so überzeugend. Bin dann auch genommen worden, und zum 1. Mai 2001 war ich dann Angestellte hier im Bundesrat im Besucherdienst.
Klingt sehr spannend, vor allem schön, dass es geklappt hat damals, und seitdem sind Sie dabei. Wie lange insgesamt?
Naja, 21 Jahre sind das jetzt. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Also es ist viel politisch passiert in der Welt. Die Welt hat sich verändert seit 2001. Es hat sich viel in der Bundesrepublik Deutschland verändert. Wir haben viele Krisen überstehen müssen. Wir haben jetzt wieder neue Krisen, neue Herausforderungen. Und für mich ist es eben spannend, das immer hier auch eben im Bundesrat mitzubekommen. Wie verändert sich die Politik? Wie verändern sich die Handelnden? Das ist für mich also auch sehr spannend. 2001 hatten die noch ganz andere Politiker, Persönlichkeiten hier im Haus, als wir es heute haben. Und das ist sehr, sehr spannend, immer praktisch am Rand der Politik dabei zu sein, ohne selbst natürlich politisch gestaltend zu sein.
Also es ist nach all den Jahren auch immer noch bedeutend für Sie dabei zu sein?
Es ist jeder Tag, ist aufregend, jeder Tag ist schön. Und ich habe in den 21 Jahren wirklich nie einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, ich mag heute gar nicht auf Arbeit gehen, weil ich komme wirklich sehr, sehr gerne her. Es ist immer wieder jeden Morgen schön, das Haus zu betreten. Und für mich ist das Schöne eigentlich, dass ich nie weiß wirklich, was der Tag bringt. Natürlich habe ich so ein Raster und bestimmte Termine, aber es gibt so viele Überraschungen und so viel, was spontan geregelt werden muss. Da fallen Kolleginnen und Kollegen bei der Führung aus, eine Gruppe kommt zu spät, eine Gruppe kommt gar nicht, eine Gruppe kommt zusätzlich dazu, es kommt der Anruf, hier sind persönliche Gäste der Direktorin, die noch betreut werden müssen. Also es kommen immer viele Sachen, es gibt viele Telefonate zu führen, also die Tage sind aufregend und für mich ist eine der schönsten Arbeiten, die ich mir überhaupt vorstellen kann.
Bevor die Bundesratssitzung losging, führte uns Frau Lorenz durch das Bundesratsgebäude in den wohl schönsten Teil des Gebäudes. Aber hören Sie selbst.
Gerne, wir sind ja in der schönsten Räume des Hauses, in der Wandelhalle. Insgesamt ist dieses Gebäude ja eines der spannendsten in Berlin. Kein Gebäude zeigt so die Brüche in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und genau das versucht der Architekt, der hier für den Bundesrat umgebaut hat, Professor Schweger, zu zeigen. Wenn wir mit den Augen von unten nach oben wandern, wandern wir durch die Geschichte. Im unteren Teil haben wir historisch nachgestaltete Wände, dieses Stück Lustro, Stück Marmor. Wenn wir mit den Augen weiter hochgehen, entdecken wir Bilderfriese aus Gips, die nur teilweise wiederhergestellt wurden. Eine zu DDR-Zeiten eingezogene Zwischendecke wurde rausgerissen, aber wieder symbolisiert durch diese braunen Leisten an der Seite. Die Deckenbemalung ist im Krieg zerstört worden und durch den Architekten nicht wieder hundertprozentig hergestellt worden. Reste sind zu sehen und in den drei vorhandenen Kuppeln, die ursprünglich mit dunklem Bleiglas verglast waren, sind heute die drei Grazien zu sehen. Eine Kunstinstallation von Rebecca Horn, ausgewählt von einer Kunstkommission beim Umbau des Hauses. Dann hat sich für ihr Werk entschieden, weil es die Idee aufgreift, Geschichte zu erzählen. Es gibt eine kleine Botschaft in der Gegenwart und zeigt uns sogar ein Stückchen Zukunft. In jeder der Kuppeln befindet sich eine goldglänzende Stange, die sich ganz sanft im Kreise bewegt. Die Bewegung der Stangen entsteht immer dann, wenn im Raum Bewegung ist, durch Bewegungsmelder. Und Rebecca Horn versucht jetzt mit dem Namen die drei Grazien an die historische Deckenmalerei zu erinnern, weil dort mal Zeus mit seinen drei Töchtern, den drei Grazien, aufgemalt war. Die Bewegung der Grazien ist eine Botschaft in der Gegenwart. Sie möchte damit sagen, bewegt euch immer, Stillstand in der Politik ist nicht gut. Und in der Mitte des Raumes am Boden und gegenübergesetzt an der Decke des Raumes befinden sich ein großer Spiegel. Und wenn man in diesen Spiegel am Boden hineinschaut, hat man eben diesen Effekt der unendlichen Spiegelung. Das ist so diese dritte Zeitebene. Man schaut hinein und Rebecca Horn will damit sagen, alles liegt unendlich vor uns.
Sie haben gerade Zeitdimensionen angesprochen. Was war der Bundesrat im Frühjahr für ein Gebäude?
Ja, das Gebäude hat eine sehr wechselvolle Geschichte, die 1904 beginnt mit der Eröffnung dieses Hauses. Aber lassen Sie mich ganz kurz auf zwei Vorläufergebäude eingehen, die hier schon standen seit der Barockzeit. In einem war die Familie Mendelssohn-Bartholdy zu Hause. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat hier seine Jugendjahre verlebt, einige der schönsten Musikstücke der deutschen Romantik komponiert. Im anderen Vorläufergebäude war unter anderem die Königliche Porzellanmanufaktur untergebracht, die berühmte KPM und später dann der Deutsche Reichstag. Von 1871 bis 1894 hat hier der Deutsche Reichstag getagt. Beide Häuser wurden abgerissen für den Bau dieses Hauses und dieses Haus war gebaut worden für das preußische Herrenhaus, das damals die Adelskammer im preußischen parlamentarischen System war.
Und was ist heute noch original?
Ja, original ist eigentlich sehr wenig. Am Außenteil des Gebäudes macht einen sehr historischen Eindruck, aber wenn wir es betreten, entdecken wir schon in der Eingangshalle moderne Elemente. In der Eingangshalle haben wir einen komplett original erhaltenen Fußboden. Der Architekt hat versucht, in der Eingangshalle sehr viel historisch nachzubilden. Schon hier in der Wandelhalle haben wir eine starke Mischung zwischen historischen und neuen, während der dritte Raum infolge der Plenarsaal komplett normal, modern eingerichtet wurde. Das hat mit Kriegszerstörung zu tun, aber auch mit vielen Umbauten zu DDR-Zeiten.
Das Gebäude gibt auch überhaupt
nicht alt, aber wirklich sehr modern, aber irgendwie auch, wie Sie gerade beschrieben hatten, das wäre alles modern, alt, rum.
Ja, Professor Schäger hat hier wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Er hat sozusagen den Geist des Hauses aufgegriffen. Er zeigt uns immer wieder eine Erinnerung an die Geschichte, gibt uns aber hier ganz moderne Arbeitsmöglichkeiten.
Um 9.30 Uhr soll die Sitzung beginnen. Unsere Reporterin Rebecca Bück hat beobachtet, wie sich der Bundesrat so langsam füllt.
Es ist Freitag früh hier im Bundesratsgebäude und ich stehe am Eingang, wo vor allem sich erstmal Journalistinnen gesammelt haben, die den Einzug der verschiedenen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen verfolgen wollen. Zuerst kommen aber ganz viele MitarbeiterInnen, die manchmal auch ganz schnell vor den Kameras weghuschen. Bald wird sich aber hier ein bisschen Prominenz zeigen. Wir wollen ja verfolgen, wer alles zur heutigen Bundesratssitzung kommt. Ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen näher an den Bundesratssaal rangewagt. Und wir haben auch gleich ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten. Da sind wir ganz gespannt, was er von der heutigen Sitzung erwartet und worauf er sich so freut, was seine Schwerpunktthemen sind. Der ist aber aktuell noch in der Vorbesprechung und kommt gleich raus, um mit uns ein paar Worte zu wechseln.
Während nach und nach alle Politiker und Politikerinnen eintrafen, wurden im Plenarsaal die letzten Vorbereitungen für die sogenannte Vorbesprechung getroffen. Dieses Prozedere erklärt uns die Bundesratsexpertin der Thüringer Staatskanzlei, Frau Dr. Veronika Janssen.
Dann ist diese Vorbesprechung um 9 Uhr. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal ist auch noch Spannung drin, wenn es um die Frage geht, wird was abgesetzt zum Beispiel. Das sind auch Dinge, die manchmal spannend sind, weil man nicht weiß, wie sich die Länder verhalten. Manchmal wird noch bis kurz vor der Sitzung um solche Fragen gerungen. Gibt es da Mehrheiten oder nicht, für eine Absetzung zum Beispiel oder für ein bestimmtes Stimmverhalten? Ja, und dann ist diese Vorbesprechung abgeschlossen und dann geht es eben ins Plenum. Dann kommen die Ministerpräsidenten dazu und Ministerpräsidentinnen.
Auch diese Besprechung wurde vom Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow geleitet. Ihn trafen wir im Anschluss an die Vorbesprechung und befragten ihn unter anderem zum heutigen Tagesablauf.
Herr Ramelow, ist es für Sie mittlerweile Routine, eine Bundesratssitzung zu halten oder ist es noch immer etwas Besonderes?
Der Ablauf ist gut vorbereitet, deswegen kann ich sagen, der Teil ist Routine, aber in Wirklichkeit ist es doch immer noch ein bisschen Lampenfieber. Ja? Es ist doch etwas Besonderes, dass die zweite Kammer, die für uns Bundesländer die wichtigste Kammer ist, von mir jetzt geleitet wird und die Vorbereitungszettel, die alles präzise beschreiben, sind manchmal derart kompliziert, dass ich dann doch noch so hippelig bin, dass ich mich dann auch noch verlese. Also muss man routiniert schauen und dann merke ich, wenn die Sitzung läuft, jetzt kommt innere Ruhe. Ja, wenn Sie die Arbeitsabläufe sehen, dass Sie manchmal zu einem Tagesordnungspunkt 7 bis 10 verschiedene Abstimmungen durchführen müssen, dann alle Teilabstimmungen ohne Mehrheit ausgehen und der nächste Satz dann heißt, aber jetzt stimmen wir ab mit dem, was wir gerade abgestimmt haben, aber wir haben ja alles rausgestimmt. Das versteht der Bürger draußen überhaupt nicht und ich merke, dass ich dann dreimal um die Ecke denken muss. Und bevor ich das mache, versuche ich dann stur den Zettel vorzulesen. Aber das Team, das hier arbeitet, ist derart perfekt, dass auch alle wissen, wie die Abläufe dann sind. Denn es ist manchmal ja zu bewältigen 50 bis 70 Tagesordnungspunkte. Und das schaffen wir trotzdem.
Unglaublich, ja. Gibt es heute besondere Tagesordnungspunkte, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Na, heute gibt es einen, der im Positiven endlich etwas bewegt, nämlich 12 Euro Mindestlohn. Das heißt, die unteren Einkommen, die bislang immer in Deutschland wirklich nach meinem Dafürhalten zu schlecht bezahlt worden sind, da tut sich jetzt was. Das bringt Bewegung auch in die ganze Entlohnungs- und Tarifpolitik. Und es gibt etwas, das spannungsgeladen ist. Das ist das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das werden ja 4 Bundesländer nicht mittragen, unter anderem Thüringen. Das heißt, die 4 Länder, an denen die Linke beteiligt, an der Regierung beteiligt ist, haben sich entschieden, nicht die Zustimmung dazu zu geben. Ich persönlich habe auch deutlich gemacht, dass mir 100 Milliarden für den Energiewandel für die Bürger viel wichtiger wäre. Also die Bundeswehr bekommt viel Geld und die Bundeswehr hat kein Geldproblem, sondern ein Beschaffungsproblem. Das ist aber eine inhaltliche Diskussion. Die gehört aber in den Bundestag. Und da ist eine grundgesetzliche und eine haushaltsrechtliche Abstimmung ist der Bundesrat auch zu beteiligen.
Gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist, was Sie anfügen möchten?
Heute ist es so, dass wir den spanischen Senat da haben. Das ist die zweite Kammer aus Spanien. Und das ist für mich spannend, weil als Bundestagsabgeordneter war ich Vorsitzender der Bundestagsparlamentsgruppe Spanien. Damit hatte ich mit dem Bundesparlament Deutschland und Spanien immer intensiv zu tun. Und heute kommt die zweite Seite, nämlich die zweite Kammer. Und ich bin im Moment Bundesratspräsident. Also das ist für mich eine besondere Ehre, dass ich das erleben darf.
Der Bundesratspräsident empfängt heute auch den Präsidenten des spanischen Senats, Ander Gil García. Rebecca war für uns im Foyer unterwegs und hat die Stimmung eingefangen.
Wir sind wieder in der Eingangshalle und warten ganz gespannt drauf, denn jetzt kommt gleich die spanische Delegation, wie Herr Ramelow schon angekündigt hat, aus der spanischen Senatskammer. Da warten natürlich alle drauf, das sind die großen Gäste. Da kommen sie rein, das ist natürlich ein großes Ereignis und wir schauen alle ganz gespannt dabei zu. Begrüßt wird die spanische Delegation aus dem spanischen Senat natürlich vom Bundesratspräsidenten selbst, Herrn Ramelow. Deswegen ist er nach unserem Interview ganz schnell an die Eingangstür geeilt, um die jetzt gleich zu begrüßen. Ja, jetzt war kurz Bewegung unter den Journalistinnen und Journalisten. Das war einfach große Atmosphäre. Hat man ja auch nicht jeden Tag, dass man VertreterInnen aus dem spanischen Senat da hat. Allerdings ist es natürlich für viele PressevertreterInnen normal, dass hier große Gäste vorbeikommen. Dennoch, die sind die Stars des heutigen Tages. Herr Ramelow führt sie auch noch ein bisschen durchs Gebäude.
So ein Staatsbesuch ist auch im Bundesrat nicht alltäglich. Entsprechend der Agenda des täglichen Bundesratsgeschäfts mussten dennoch wichtige Themen besprochen und beschlossen werden. Rebecca gibt Ihnen nun einen Einblick in die Saalatmosphäre kurz vor der Sitzung.
Wer schon mal im Bundesrat war, wird die Sitzordnung vielleicht kennen, aber ich möchte noch mal kurz einen Blick drauf werfen, wie das hier aussieht. Im Halbkreis sitzen die Länder da, aufgereiht von B wie Baden-Württemberg bis T wie Thüringen. An den Sitzplätzen sieht man eine Zahl, die steht dafür, wie viele Stimmen das Land im Bundesrat hat. Die großen Länder, zum Beispiel Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, haben 6 Stimmen, Baden-Württemberg und Bayern auch. Thüringen hat 4 Stimmen, weil es nicht ein ganz so großes Land ist wie die anderen. Oben gibt es 2x Pressetribünen und eine Besuchertribüne. Ich war da zum Beispiel schon in der 10. Klasse, als wir auf Berlinfahrt waren. Andere haben das vielleicht auch schon sehen dürfen. Und einige MinisterpräsidentInnen haben sich hier auch schon eingefunden. Herr Ramelow bewegt sich gerade wieder zurück zu seinem Pult, wo er als Bundesratspräsident aufgehoben ist. Frau Dreyer ist auch schon fast an ihrem Platze. Und, darauf kommen wir später noch zurück, ganz viele Saaldiener sind hier unterwegs im Saal. Neben Thüringen befindet sich übrigens Schleswig-Holstein mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Und Herr Ramelow hat es ja schon mal gesagt, er und Herr Günther verstehen sich sehr gut. Vielleicht liegt das daran, weil man doch ab und zu vielleicht mal sich austauschen kann während der Sitzung und sich so besser kennt als vielleicht mit den Kollegen aus anderen Ländern, die etwas weiter entfernt sitzen. Auf der BesucherInnen-Tribüne haben sich inzwischen auch die prominenten Gäste aus Spanien eingefunden. Die Delegation rund um den Präsidenten des spanischen Senats, Ander Gil. Das ist natürlich für die sicher auch interessant, zu sehen, wie der Bundesrat funktioniert, wie das alles aufgebaut ist. Ich sehe, dem Herrn Präsidenten wird auch gerade einiges erklärt. Er schaut ganz aufmerksam rum und zeigt auch auf den Sitz von Herrn Ramelow. Wahrscheinlich fragt er, wie das hier alles genau abläuft, ob jetzt die Sitzung beginnt. Und, das war der Ton, die Sitzung beginnt jetzt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 1022. Sitzung des Bundesrates.
Damit begann traditionell die 1022. Bundesratssitzung. Wie das Ganze formell abläuft, das erklärt uns Frau Dr. Janssen.
Und es werden Reden gehalten. Manchmal sind die auch sehr lang. Es gibt, oder jedenfalls gab es bis vor kurzem, keine Redezeitbegrenzung. Man hat versucht, das jetzt mal so ein bisschen einzufangen, weil es zum Teil wirklich sehr lang wurde dann, ne? Und es gibt dann Reden, es gibt keinen Applaus, es gibt keine Zwischenrufe und dann kommt es zur Abstimmung, ne? Und diese Abstimmung ist natürlich auch, es wird die gesamte Liste, alles was nicht in die grüne Liste gegangen ist, alles was nicht in die Sammelliste gegangen ist, wird Ziffer für Ziffer für Ziffer für Ziffer abgestimmt. Ne? Mit Hand aufheben. Wir haben jetzt seit relativ kurzer Zeit so ein elektronisches System, was parallel läuft, wo der Präsident nochmal sehen kann, wo die Stimmen quasi elektronisch ausgezählt werden. Man muss eigentlich leider sagen, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Der Standard ist also, der Präsident sitzt oben und zählt durch. Rechts und links sitzen dann noch Schriftführer, die mitzählen, ne? Aber es wird eben jede einzelne Ziffer wird durchgezählt, Mehrheit oder Minderheit. Und je nachdem, wie knapp das ist, dauert das natürlich auch einen Moment. Und man muss auch sagen, gelegentlich passieren da auch Fehler, aber das ist irgendwie im System drin. Das ist eben so. Das muss man eben dann auch. Gelegentlich ist es auch frustrierend für die Koordinatoren, die sich da irgendwie 3 Wochen abgemüht haben. Und dann passiert es eben trotzdem manchmal auch, dass man denkt, na, das könnte eigentlich doch eine Mehrheit gewesen sein, obwohl eine Minderheit ausgezählt wurde. Aber dann kann man auch um Wiederholung der Abstimmung bitten. Und es dauert schon ziemlich lange, bis so eine Liste durchgestimmt ist. Und da wird natürlich dem Stimmführer manchmal auch der Arm etwas schwer. Das muss man also schon sagen. Es ist so, es muss immer ein politischer Stimmführer im Raum sein. Sonst ist das Land nicht abstimmungsberechtigt. Also wenn jetzt nur ein Minister oder eine Ministerin da ist und die geht Kaffee trinken und es sitzen am Ende nur noch Beamte in der Bundesratsbank, dann war's das. Dann ist das Land nicht mehr abstimmungsberechtigt. Das heißt, es muss immer einer da sein und in der Regel stimmen die Ministerinnen auch selbst ab. Und ja, das ist natürlich dann manchmal auch eine ganz mühsame Geschichte, wenn man da diese Hunderte, Tausende von Ziffern an so einem Vormittag durchgestimmt hat.
Das erfordert viel Genauigkeit und Koordination. Wir waren gespannt, ob grundsätzlich Redebedarf besteht und wie am Ende zu den einzelnen Punkten abgestimmt wurde. Los ging es mit dem ersten Tagesordnungspunkt für heute.
Und nun zur Tagesordnung. Sie liegt Ihnen in vorläufiger Form mit 29 Punkten vor. Zur Reihenfolge. Zu Beginn der Sitzung werden die Punkte 24, 26, 27, 28 und 25 in dieser Reihenfolge aufgerufen. Im Übrigen bleibt die Reihenfolge unverändert. Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall, dann ist sie so festgestellt und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 24. Punkt 24a und 24b rufe ich zur gemeinsamen Beratung auf. Punkt 24a, Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und Punkt 24b, Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Bundeswehr. Als Wortmeldung ist bei mir angezeigt, Herr Staatsminister Dr. Herrmann, Sie haben das Wort.
Zu diesem Punkt gab es einen Redebeitrag des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Er sprach sich für das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und für das Sondervermögen der Bundeswehr aus. Doch, wie wird am Ende abgestimmt?
Die Länder werden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Ich bitte mit Ja, Nein oder Enthaltung abzustimmen. Beginnend mit Baden-Württemberg. Ja. Bayern. Ja. Berlin. Brandenburg. Ja. Bremen. Hamburg. Ja. Hessen. Ja. Mecklenburg-Vorpommern. Niedersachsen, ja. Nordrhein-Westfalen, ja. Rheinland-Pfalz, ja. Saarland, ja. Sachsen, ja. Sachsen-Anhalt, ja. Schleswig-Holstein, ja. Thüringen.
Damit haben wir die erforderliche Mehrheit erreicht und das Gesetz ist beschlossen.
Die Abstimmung verlief eindeutig, erforderte allerdings volle Aufmerksamkeit, das jeweilige Votum akustisch zu verstehen. Und schon ging es auch weiter.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 26, Gesetz zum Mindestlohn. Auf der RednerInnenliste ist angezeigt Frau Schwesig, Frau Rehlinger, Herr Holthoff-Pförtner und Herr Dulich.
Auch hierzu gab es Wortmeldungen, wenn diese auch eher aus Statements bestanden und weniger kontrovers waren. Am Ende hielt der Bundesratspräsident fest:
Es liegen weder Ausschussempfehlungen noch Landesanträge auf Anrufung des Vermittlungsausschusses vor. Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht angerufen hat. Damit darf ich den Tagesordnungspunkt 26 schließen.
Der Bundesrat stimmte der Erhöhung des Mindestlohns zu. Damit gilt ab dem 1. Oktober 2022 ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro brutto pro Stunde. Nach knapp 2 Stunden waren alle Tagesordnungspunkte geschafft. Wir sind danach noch ein bisschen im Bundesrat geblieben und haben jemanden mit einem recht ungewöhnlichen Job getroffen. Dass im Bundesrat alle Anwesenden seriös und angemessen gekleidet sind, versteht sich von selbst. Doch wer sind eigentlich die Personen im Wrack, die eifrig zwischen Pult und Türen ihren Dienst tun? Wir stellen Ihnen Thomas Gasper vor. Er ist Saaldiener im Bundesrat.
Saaldiener zu sein ist wirklich ein ganz seltener Beruf und auch Job. Was zählt denn zu Ihren Aufgaben?
Ja, das stimmt wirklich. Das ist wirklich nicht so häufig. Im Bundestag gibt es ja mehrere. Hier sind wir ein kleinerer Kreis. Was zählt zu unseren Aufgaben? Die Türen besetzen, das dient dazu. Das sind sehr große Türen, die schlagen zu, damit hier, wir besetzen die Türen, damit es nicht so laut ist. Ne? Einfach, wenn die Türen zugehen. Das ist so, natürlich passen wir auf, wer in den Saal geht, weil hier kann natürlich nicht jeder rein und raus gehen, wie er will, sondern nur gewisse Leute. Dann bereiten wir die Sitze vor, im Vorfeld, die Sitzung vor im Vorfeld mit Drucksachen, Tagesordnung. Da gibt es eine Bundesregierungsbank, da wird die Tagesordnung ausgelegt. Rednerlisten werden ausgelegt. Drucksachen, die noch kommen, die noch kurz vorher kommen und nicht mehr in die Länder gegangen sind, die werden auf die Länderbänke ausgelegt. Ja, so eine Sache. Das Präsidium bekommt Wasser, das macht auch ein Saaldiener. Ne? Und die sitzen die ganze Zeit während der Sitzung ja da, können nicht weg. Mhm. Also bekommen die von uns Wasser. Gerade der Präsident, der muss ja auch viel reden.
Ich habe ja auch während der Bundesratssitzung gesehen, auch ganz vorsichtig und ganz leise, um nichts zu stören. Und ich auch sogar Handschuhe habe ich gesehen.
Ja, früher zu Bonner Zeiten war das gang und gäbe, dass alle Saaldiener Handschuhe anhatten. Aber ich glaube, nach 1990 war das denn passé.
Vielleicht könnten Sie einmal beschreiben, was Sie anhaben für die ZuhörerInnen.
Also ich habe einen Frack, der ist maßgeschneidert. Und dazu gehört ein Frackhemd, ein weißes Frackhemd. Mit einem Kentkragen. Dazu gibt es Manschettenknöpfe. Jetzt muss ich dazu sagen, bin ich der Koordinierungsbeamte, der für diesen Personaleinsatz hier zuständig ist. Und irgendwann ist uns mal aufgefallen, dass ich der Einzige bin, der große Manschettenknöpfe hat. Die anderen haben alle kleine, warum auch immer. Wissen wir nicht. Ist halt so, aber es ist eine kuriose Geschichte, so am Rande. Ja, zu dem Frack gehört noch eine Weste, die ist aber nicht komplett. Die ist nur hier vorne angenäht und eine Frackkette, um das vorne zusammenzuhalten.
Und wie lange sind Sie schon im Bundesrat dabei?
Seit 2000, seit Juli 2000. Das wären jetzt 22 Jahre. Ja.
Eine ganz schön lange Zeit. Ist es dann nach wie vor noch für Sie was Besonderes dabei zu sein am tagsaktuellen und politischen Geschehen?
Immer wieder, muss ich dazu sagen, weil es wirklich interessant ist, hier in der Länderkammer zu sehen, wie Politik gemacht wird. Ne? Also man zu Hause im privaten Kreis sagt man auch, kann man das nicht so regeln oder einfach, wir müssen das mal einfach so machen. Nein, so einfach ist es nicht. Und das erlebt man hier immer wieder, ne? Dass Politik nicht so einfach ist. Und das finde ich eben spannend.
Gab es für Sie denn ein Highlight in Ihrer Karriere, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gab es mehrere. Also wir sind ja nicht nur da fürs Plenum, sondern auch, wir haben vor der Pandemie auch viel Delegation empfangen und da war für mich auch wirklich ein Highlight, der damals war auch noch Prinz von Spanien, Philippe, jetzt ist er ja König, den durfte ich begleiten, einfach nur als nettes Beiwerk, ja, oder den König von Norwegen, König Harald, ja, und die beiden, ich bin ja sehr groß und die beiden sind auch sehr groß, aber die stehen auch wirklich kerzengerade, also wenn man neben den beiden gestanden hat, das ist schon schon was Besonderes.
Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie wird man überhaupt Saaldiener?
Die Voraussetzung war eine abgeschlossene Berufsausbildung. Das war die Voraussetzung.
Okay. Und dann bekommt man eine Einweisung, ja, und eine Probezeit.
Genau. Man sollte keine Hemmungen haben gegenüber Politikern oder höheren Persönlichkeiten. Das war auch so eine Voraussetzung. Ne? Keine Berührungsängste, ordentliches Auftreten, ja, Diskretion gehört dazu.
Beim Rundgang durch das Gebäude fällt auf, dass im Hohen Haus auch Kunst ihren eigenen Raum bekommt. Zusätzlich zur Kunst, die es im Bundesrat gibt, darf jeweils das Bundesland, das die Bundesratspräsidentschaft innehat, Ausstellungen gestalten. Unter dem Titel Abgestimmt – Zusammenwachsen in der Kunst gibt es Werke des Jenaer Künstlerpaars Cosima Göpfert und Michael Ernst zu sehen. Wie es dazu kam, was es mit gemorsten Bildern, Brötchen aus Porzellan und kinetischen Objekten auf sich hat, darüber haben wir mit den beiden Künstlern gesprochen. Zusammenwachsen, das Thema der Bundesratspräsidentschaft mal anders umgesetzt. Nur, wie genau kann man sich das vorstellen?
Nun ja, es ist schon eine große Ehre für uns, dass wir hier ausstellen dürfen und unsere Positionen, also auch Aussagen zu gesellschaftlichen Fragen oder auch politischen Fragen zu äußern. Der Raum an sich ist ja auch schon ziemlich besonders durch diese spezielle Ausleuchtung über das Oberlicht und dieses ausgeklügelte System an Reflektoren und so. Ist eine ganz aufregende Sache.
Wie läuft es ab, dass man dazu kommt, im Bundesrat auszustellen? Gibt es da ein offizielles Verfahren? Bewirbt man sich da oder wurden Sie gefragt, ob Sie ausstellen möchten?
Wir wurden von der Thüringer Staatskanzlei eingeladen. Das war auch für uns sehr überraschend. Also es gibt da kein Auswahlverfahren. Das wird dann offenbar intern entschieden. Und dann bekamen wir eine E-Mail, dass wir in der engeren Wahl sind. Und dann, ja, ein paar Wochen später, dann die Zusage, dass die Sache läuft, mit Termin und so. Haben uns riesig gefreut, schon bei der Vorauswahl natürlich. Und dann, als dann die eigentliche Zusage kommt, waren wir natürlich sehr glücklich.
Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Kunst ausgewählt, die Sie dann im Bundesrat letztendlich ausstellen wollen?
Also wir sind zunächst einmal gefragt worden, ob wir bestimmte Werke ausstellen würden, ob die denn frei sind zu dem Termin. Und ja, da hat man natürlich dann auch ein Gefühl dafür bekommen, was möglicherweise auch willkommen ist und was nicht. Und zu guter Letzt war natürlich auch so, dass wir uns den Raum angeschaut haben und dann daraus hat sich dann natürlich auch nochmal das ein oder andere entwickelt.
Dann gab es ja dieses Thema Zusammenwachsen und das war natürlich auch Gedanke von vornherein thematisch bei der Ausstellung und das hat auf unsere Arbeiten sehr gut gepasst, also weil wir ja ein Paar sind, auch häufig zusammen ausstellen und unsere Arbeiten sich auch auf das Thema beziehen, speziell meine Arbeiten auch, dass sich einzelne Teile zusammenfügen zu einem großen und Ganzen. Das ist eigentlich ein Kernthema beider Werkgruppen, die ich hier ausstelle. Also ich habe ja schwerpunktmäßig zwei große Werkgruppen. Das ist zum einen kinetische Skulptur und Stahlplastik. Vom Material her ist es klar, beides so gleiche Materialität, aber die kinetischen Skulpturen, da geht es natürlich um Raum, Zeit, Dimension, Naturkräfte, technische Aspekte und auch Themen wie Entschleunigung, Meditation, wenn man die Objekte in Bewegung sieht. Und die sind manuell in Bewegung zu setzen, deswegen eignen die sich auch für Ausstellungen im Innenbereich, wie hier im Bundesrat. Und die größeren Arbeiten, vor allem eben für den Außenbereich, windbetrieben, auch sehr attraktiv. War auch im Gespräch hier im Außenbereich was auszustellen. Das war leider technisch nicht möglich.
Haben Sie ein Lieblingswerk in der Ausstellung?
Nein, also Lieblingswerke, ja, die gibt es natürlich. Hier ist schon mal eine grundsätzlich größere Auswahl von Lieblingswerken zusammengeführt. Aber es konnte natürlich trotzdem nur der ein oder andere Auszug sein. Hier im Bundesrat beispielsweise muss man natürlich schon auch etwas dezentere Sachen ausstellen, aber zu lasch sollte es auch nicht sein. Ne? Also die politische Position, ne, wie bei den gemorsten Bildern beispielsweise, sind ja, doch auch wichtig, ne? Für mich persönlich auch. Es ist ja sozusagen unser Sprachrohr, die Kunst, die bildende Kunst. Wir sind vielleicht mit Worten nicht ganz so geschickt, aber ja, versuchen eben über diesen Weg zu kommunizieren.
Ja, und für mich gibt es schon einen klaren Favoriten. Das ist die Kosmos 7, die kinetische Skulptur in der Raummitte, die auch von vornherein irgendwie gesetzt war.
Moment, gemorste Bilder? Das klingt auf jeden Fall geheimnisvoll. Wurden hierbei womöglich Botschaften verschlüsselt? Und welche Bedeutung haben sie?
Das ist im Prinzip diese schleichende Kommunikation von hintenrum. Also zunächst treten ja diese Bilder dem Betrachter entgegen mit einem, ja, also ich assoziiere es damit, mit einem blauen Himmel, mit Wölkchen davor, also eine ganz beschauliche Situation, könnte nicht besser sein, alles toll, alles prima. Und dann aber auf den zweiten Blick merkt man natürlich, dass diese Punkte, diese Porzellanpunkte einem Rhythmus folgen und ein Muster bilden. Und tatsächlich ist es eben halt dann ein gemorster Code. Und wenn man sich dann noch die Mühe macht, ja, es macht ja Mühe, so etwas dann zu entschlüsseln. Die meisten kennen den Morse-Code, es geht ja auch ein bisschen aus dem Titel hervor, aber die wenigsten beherrschen ihn. Also man müsste vielleicht auch googeln oder wie auch immer. Dann kann man diesen Code entschlüsseln und ja, dann ist dann aber die Aussage dann doch etwas bedrückend.
Und dann haben wir noch etwas entdeckt. Schwebendes Backwerk aus Porzellan. Doch welche Botschaft steckt nun dahinter?
Kleine Brötchen und warme Semmeln. Da ist es so, dass diese Brötchen an sich eigentlich ursprünglich als witziger, sinnsprüchlicher Kommentar auf die Lage der Künstler in der Corona-Krise gemeint waren. Und ich hatte das eben halt auf Ausstellungen und Messen verkaufen wollen als kleines Gimmick, aber die wurden alle abgesagt und das Projekt lag dann auf Eis. Und ein Viertel bis ein halbes Jahr später, als die ganzen Hungerkatastrophen einsetzten, habe ich eine kleine Spende getätigt, abends bei den Nachrichten. Und da ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dieses Projekt mit einem karitativen Element verknüpfen möchte und den Kunstbetrieb nutzen möchte. Es ist dann eben halt auch wirklich gelungen. Also es hat ein Dreivierteljahr gedauert, zwar viel Arbeit, die dahinter steckte. Und dann sind 1000, also insgesamt 1000 Brote, doppelte Brötchen und Semmeln dabei entstanden, die dann in Belvedere, in Schloss Belvedere, in der Orangerie, zu einem großen Berg aufgeschüttet wurden und dann dort sinnbildlich abgetragen werden sollte. Und 130 davon hängen dann jetzt hier wie ein lauer Regen im Schlaraffenland, nieseln sie sozusagen auf uns herunter und zeigen eben halt auch durch dieses weiße Gold, was Porzellan ja auch bedeutet, uns Betrachtern auf, dass wir hier wirklich in einer sehr, sehr glücklichen Lage sind, tatsächlich noch Lebensmittel wegschmeißen, während andere eben hungern. Und das karitative Element ist, dass wenn eben ein solches Brötchen, Brot oder Semmel verkauft wird, dann geht 20% davon an entweder Save the Children oder Welthungerhilfe.
Spannend und vielschichtig, aber wie entsteht die Kunst der beiden im Detail?
Mein Hauptwerkstoff ist Porzellan und ich zweckentfremde ihn sozusagen. Also ich stelle keine Töpfe, Schalen, Teller und Tassen her, sondern modelliere selber eben Modelle, ja auch geometrische Figuren und solche Sachen, je nachdem, was ich aussagen möchte und bringe das dann in eine Form und gieße das dann in Multiples sozusagen ab. Und das Porzellan selber, das kaufe ich als Gießmasse bei Carla Porzellan ein. Für die Konzeptkunst allerdings nutze ich nicht nur Porzellan. Also das ist mein Hauptwerkstoff, aber wenn die Aussage es erfordert, nehme ich auch andere Werkstoffe und bringe die zusammen.
Und wie entstehen die kinetischen Skulpturen?
Meine kinetischen Skulpturen entstehen im Grunde wie Raumzeichnungen. Also es gibt kein klassisches Konzept auf Papier mit Stift gezeichnet, sondern es gibt ein Konvolut an Einzelteilen, Bogensegmente, Scheiben, Rohrstücke, verschiedene Metallhalbzeuge, die dann frei im Raum wie eine Skizze zusammengesetzt werden mit Schweißgerät, um erstmal die gestalterische Form zu finden, mit der ich dann auch zufrieden bin. Wenn das soweit getan ist, wird das an bestimmten Stellen wieder demontiert und dort werden dann die Gelenke eingebaut und dann kommt wieder der nächste gestalterische Prozess, Gegengewichte eingepasst, die auch sich gestalterisch einfügen, meist Kugeln, aufgefüllt mit Blei oder hohle Kugeln. die Gegengewichte bringen, dass ich dann in der Ruheposition der Skulptur immer eine geometrische Grundform habe.
Kurz darauf ging es mit einer klassischen Vernissage des Künstlerpaars im Lichthof des Bundesrats los. Laudatoren waren Ministerpräsident Bodo Ramelow und Kuratorin des Anger Museums in Erfurt, Cornelia Nowak.
Liebe Cosima Göpfert, lieber Michael Herbst. Vom Weimarer Land zur eigenen Vernissage in den lichterfüllten Ausstellungsraum des Bundesrates, was für ein Schritt. Ich nehme das Ende meiner Würdigung voraus und gratuliere zu dieser klugen, inspirierenden Präsentation aktueller Kunst. Sie ist nicht nur inhaltlich, ästhetisch, organisatorisch abgestimmt, so der mehrdeutige Titel, sie ist gelungen.
So die Laudatorin Nowak. Und wie hat es dem Bundesratspräsidenten gefallen?
Ich habe einen Teil der Keramikkunst bei der Hängung, als die hier aufgehängt worden sind und dass die Installation vorbereitet worden ist, gesehen und war schon fasziniert. Diese große Stahlinstallation in der Mitte dieses Lichthofs ist doch faszinierend. Ja. Man stellt sich jetzt ein bisschen Wind vor und sieht, wie diese ganze Installation anfängt, sich zu bewegen. Das finde ich faszinierend.
Dem Bundesratspräsidenten gefällt es also. Und für all diejenigen, die einen solchen Tag ebenfalls erleben wollen, haben wir noch eine ganz persönliche Einladung von der Leiterin des Besucherdienstes des Bundesrats, Antje Lorenz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Hoffe, dass Sie Spaß hatten an den Erklärungen. Aber viel schöner wäre es doch, wenn Sie einmal persönlich herkommen. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu uns in den Bundesrat nach Berlin. Melden Sie sich an bei uns. Sie finden auf der Seite bundesrat.de alle Formen der Anmeldemöglichkeiten. Kommen Sie zu einer Führung, besuchen Sie uns zu einer Plenarsitzung. Und ich glaube, wir entdecken gemeinsam dann noch Neues und Interessantes und freuen uns auf Ihre Fragen. Ich freue mich auf Ihren Besuch hier in Berlin. Bis bald.
Damit sind wir auch schon am Ende der vierten Folge angekommen. In der nächsten werden wir auch schon auf die Amtszeit Thüringens im Bundesrat zurückschauen. Bleiben Sie gespannt. Bis dann.
Mit Wirkung. Der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.